Die Wandelwerker haben eine Mission: den Arbeitsschutz in den Unternehmen auf ein neues Level heben. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Wandelwerker Podcasts, den ersten deutschen Arbeitsschutz-Podcast für ganzheitliche und innovative Ideen für den Arbeitsschutz. Heutzutage können Informationen schnell gegoogelt werden. Experten, die mit neuen Strategien und Methoden Arbeitsunfälle nachhaltig reduzieren, sind gefragter denn je. Die Wandelwerker zeigen Geschäftsführern, Sicherheitsingenieuren und Fachkräften für Arbeitssicherheit Schritt für Schritt, wie genau das funktioniert und wie damit den stagnierenden Unfallzahlen ein Ende gesetzt wird. Es gibt keinen Grund, länger zu warten. Jetzt ist der Zeitpunkt, um Arbeitsunfälle zu reduzieren. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge im Wandelwerker Podcast. Ich habe heute einen großartigen Gast, passend zur anstehenden Jahreszeit. Ich begrüße ganz herzlich Claudine Strehl. Hallo.
Hallo, guten Morgen und vielen Dank für die Einladung.
Ja, danke, dass du der Einladung gefolgt bist, auch relativ spontan. Und ich freue mich total, dass du hier bist. Du bist beim Institut für Arbeitsschutz, also beim IFA, der DIUV beschäftigt und leitest dort den Bereich der Strahlung. Und das deutet schon mal so ein bisschen darauf hin, in welche Richtung es heute auch gemeinsam in der Podcast-Folge geht. Uns ist immer ganz, ganz wichtig, dass wir gerade so im Frühling Richtung Sommer einfach das Thema UV-Strahlung und auch Gefährdung durch Sonne sowohl beim Arbeiten, aber eben auch privaten nochmal in diesem Podcast einmal im Jahr mit reinbringen, so als Präventionsauftrag. Und deshalb freue ich mich jetzt, beim letzten Mal war das der Timo Hippenstrick, der, glaube ich, auch mit zu deinem Team dazugehört.
Genau,
ne? Und in diesem Jahr übernimmst du das. Also herzlich willkommen und danke, dass du da bist.
Ja, danke schön. Und aus meiner Sicht ist natürlich auch das Thema perfekt angesiedelt, weil ja, das ist natürlich jetzt im Frühling, denkt man da vielleicht noch nicht so wirklich an den Sonnenschutz und verbindet das dann immer eher mit dem Sommer, ne? Also im Sommer müssen wir uns schützen, das wissen wir, glaube ich, alle, zumindest in der Theorie. Aber den Frühling verliert man da häufig aus dem Auge. Deswegen bin ich auch der Meinung, das ist genau richtig, der Zeitpunkt jetzt.
Ja, das stimmt. Wie bist du denn zum Thema Strahlung gekommen? Also schon immer drin gewesen oder wie war so der Weg dorthin?
Ja, nein. Also ich habe eigentlich im Institut für Arbeitsschutz im Bereich der elektromagnetischen Felder angefangen, also auch Strahlung, aber andere Wellenlänge, würde ich sagen. Und von da bin ich dann zur optischen Strahlung gekommen, die jetzt, wie gesagt, im Moment mein Hauptthemengebiet ist. Also optische Strahlung, das beinhaltet alles, ne? Nicht nur den UV-Bereich, auch nicht nur die natürliche UV-Strahlung, sondern auch künstliche UV-Strahlung oder Infrarotstrahlung gehört natürlich auch dazu. Das sichtbare Licht im Grunde auch. Also das ist das, was uns im Bereich Strahlung in erster Linie beschäftigt.
An welchen Themen arbeitet ihr da auch gerade? Also was sind so vielleicht auch so die aktuellen großen Forschungsprojekte?
Ja, also der Hauptfokus in Bezug auf die Forschungsprojekte liegt schon auf der natürlichen Strahlung. Also das ist eben ein Thema, was uns sehr, sehr beschäftigt, einfach weil im Bereich der Prävention auch noch so viel zu machen ist. Wir beschäftigen uns auch mit der ganzen Thematik Hautkrebs durch natürliche UV-Strahlung. Also das heißt, wir versuchen da auch weitergehende Kenntnisse zu gewinnen. Wir hatten in den letzten Jahren, sage ich jetzt mal, seit 2014 große Messkampagnen, die sich eben mit der beruflichen und privaten UV-Exposition beschäftigt haben. Und ja, diese Projekte, würde ich sagen, sind jetzt im Moment abgeschlossen, aber man ist noch dabei, dass das Wissen, was man aus diesen Messungen gewonnen hat, in die Praxis umzusetzen, ne? Also das hat ganz viele verschiedene Aspekte, eben welche Gruppen sind betroffen, um daraus dann auch Präventionskonzepte entwickeln zu können, aber auch, wie gesagt, das Wissen nutzen zu können, um ja weitergehende Kenntnisse zum beruflichen Hautkrebs zu erlangen. Das ist im Grunde der Fokus.
Ich glaube, da hatte der Timo auch im letzten Jahr schon mal ein bisschen was zu berichtet. Mhm. Was waren denn so aus deiner Sicht auch vielleicht überraschende Erkenntnisse oder im Grunde genommen hat man so das ein oder andere einfach neu bestätigt und neu validiert?
Also überraschende Erkenntnisse dass es viele Berufsgruppen gab, die man nicht wirklich auf dem Schirm hatte. Also das zeigte eigentlich im Laufe der Messungen. Es gab natürlich einige Berufsgruppen, wo man jetzt schon vom Bauchgefühl her sagen würde, ja, die sind sehr hoch belastet im Baubereich oder im landwirtschaftlichen Bereich, aber auch in anderen Branchen gibt es sehr hoch belastete Berufe, was man gar nicht so auf dem Schirm hatte, weil man teilweise gar nicht weiß, was machen die überhaupt genau. Ne? Also es ist ja so gewesen, dass auch die Unfallversicherungsträger diese Messungen begleitet haben und dann entsprechend auch im Vorfeld eine Einschätzung gemacht haben, wie viel sind die Leute denn tatsächlich draußen. Und das passte manchmal ganz gut und manchmal eben auch überhaupt gar nicht. Und wie gesagt, das zeigt eigentlich, wie wenig man teilweise darüber weiß, was die Leute machen und eben auch, welchen Gefahren sind die bei ihren Tätigkeiten ausgesetzt.
Ja, das stimmt. Ich glaube, ich meine mich ganz dunkel zu erinnern, dass es insbesondere auch für Erzieher ein Thema war, ne? Die relativ viel eigentlich im Sommer tatsächlich auch draußen sind, wo man das gar nicht so sehr auf dem Schirm hat, dass das dass einfach auch eine große Belastung stattfindet.
Ja, und dazu kommt halt dieser Aspekt, dass das Thema Schutzmaßnahmen in vielen Bereichen noch nicht wirklich etabliert ist. Das heißt, auch im Bereich, wenn du es jetzt ansprichst, Erzieherinnen, Erzieher, in den Kindergärten, Schulen. Also man befasst sich jetzt sehr viel damit, wie plant man solche, diese Örtlichkeiten, ne? Also Schulhöfe zum Beispiel. Es gibt viele oder einige Projekte, auch internationale Projekte, die sich dieser Fragestellung widmen. Also wie kann man Schatten auf diese Plätze bringen, in diese Bereiche, aber natürlich auch, das Ziel geht ja auch noch weiter in alle öffentlichen Bereiche, ne? Also Stadtplanung oder Ähnliches. Und da, wie gesagt, stellt man fest, dass da die ganzen Schutzmaßnahmen noch wirklich dürftig sind und da muss man sich eben überlegen, wie man das jetzt in Zukunft besser oder anders gestaltet. Und das ist eben auch ein Aspekt, der da noch mit reinspielt.
Ah, okay, ja, verstehe. Ja, sehr cool. Ja, was haben wir denn so, sag mal, fangen vielleicht nochmal ganz vorne an, was ist so das Problem mit der wunderschönen, gerade auch im Frühling aufkommenden Sonne? Wo haben wir da die Gefährdungen?
Ja, Gefährdungen, woran man jetzt in erster Linie denkt, wenn wir auf die Sonne gucken, die UV-Strahlung, also das heißt die kurzwelligen Anteile der Sonnenstrahlung, sind, sage ich jetzt mal, gefährlich für Haut, aber auch Auge. Also man denkt in erster Linie immer an die Haut. Also Hautkrebs wäre eine der langfristigen Folgen durch die Einwirkung von UV-Strahlung. Aber wie gesagt, auch die Augen sind davon betroffen. Also das führt dann dazu, dass man eben nicht nur seine Haut schützen muss, sondern eben auch entsprechend die Augen vor Sonne schützen muss, zusammen mit Sonnenbrillen zum Beispiel. Und wie gesagt, als langfristige Folge ist in erster Linie der Hautkrebs zu nennen, der durch ein zu viel an Sonnenstrahlung, insbesondere UV-Strahlung, eben entstehen kann. Nach in der Regel nach vielen Jahren oder sogar Jahrzehnten. Also es ist tatsächlich so, dass man das ganz gut sehen kann in diesen Statistiken, dass diejenigen, die jetzt bei uns, bei der Unfallversicherung quasi als BK, also Berufskrankheitenfälle, auftauchen, die sind in der Regel schon in Rente, weil das eben, die sind in ihrem ganzen Berufsleben dieser Gefährdung ausgesetzt gewesen und die Erkrankung entsteht aber erst mit sehr, sehr großer zeitlicher Verzögerung dann.
Haben wir da noch ansteigende Zahlen auch oder also was die BK angeht, bezogen auf Hautkrebs durch Arbeitsbedingungen?
Ja, also man hat in den letzten Jahren immer einen Anstieg gesehen. Es ist jetzt tatsächlich so, dass diese, und das ist, glaube ich, aber nicht nur bei uns im Bereich so, das ist in vielen Bereichen so, dass Corona-bedingt diese Statistiken so ein bisschen, die stagnieren oder gehen teilweise eher auch so ein bisschen nach unten und man ist sich noch nicht so ganz im Klaren darüber, woher das kommt. Also ich würde mich sehr wundern, wenn die Zahlen tatsächlich nach unten gehen würden. Das wäre natürlich toll, aber es ist eher, man kann es sich wirklich nicht vorstellen, wenn man sich da zum Beispiel Australien anguckt, die ja wirklich schon seit Jahrzehnten auch mit Präventionskampagnen zugange sind. Und da sinken zwar die Hautkrebszahlen, aber wie gesagt, auch das dauert eine Weile.
Ja.
Aber wie gesagt, Corona-bedingt ist es eher so, dass man vermutet, dass halt auch eine große Dunkelziffer gibt. Mhm. Also viele Fälle, die da entsprechend nicht gemeldet wurden, weil es nicht entsprechend erkannt wurde. Ne? Die Leute sind nicht zum Arzt gegangen. Mhm. Hat man, wie gesagt, in vielen Bereichen.
Okay, ja, das ist natürlich für gerade so ein Thema, was eine lange Latenzzeit hat, relativ unplausibel, ne? Dass es dann durch eine Pandemie weniger Hautkrebsfälle über die letzten 20, 30, 40 Jahre dann auch gegeben hat. Ne?
Vor allem würde ich jetzt mal behaupten, dass in den Pandemiezeiten die UV-Exposition sogar höher war als in den Jahren davor vielleicht, berufsbedingt, weiß ich nicht, aber im privaten Bereich. Würde ich mal behaupten, ja.
Ja, das würde ich vermutlich auch so denken. Also wenn ich jetzt so auf meine Corona-Zeit zurückblicke, war ich schon auch durchaus im Garten das eine oder andere Mal.
Ja, da war man eben froh über jeden Moment, den man auch mal draußen an der frischen Luft sein konnte. Und also.
Ich finde, oder was mir mal ein ganz wichtiger Punkt ist, vielleicht kannst du da auch noch mal ein bisschen was zu sagen, es ist ja nicht so, dass die UV-Belastung erst im Sommer richtig hoch ist, sondern die Gefährdung ist eigentlich die UV-Belastung ist eigentlich im Frühling, glaube ich, besonders stark oder hat dann eben auch noch unterschiedliche Ursachen dadurch, dass natürlich die Haut jetzt über den Winter gar keine Sonne mehr gewöhnt ist. Vielleicht kannst du da noch ein bisschen was zu sagen, warum es gerade auch jetzt, wo es nicht so noch nicht so heiß ist, wo wir vielleicht auch gerne uns nochmal in die Sonne stellen, ist es eigentlich das größte Risiko überhaupt.
Also im Hinblick auf die UV-Belastung selber ist es tatsächlich so, dass die eigentlich im Sommer am höchsten ist. Mhm. Also es gibt ja den sogenannten UV-Index, der eine Einschätzung darüber erlaubt, wie hoch das UV-Strahlungslevel auf der Erde ist. Und der ist tatsächlich im Sommer am höchsten. Ne? Also das ist so eine klassische Glockenkurve, würde ich sagen, mit den höchsten Werten im Sommer. Und dann flacht das zum Frühling, Herbst flacht das eher ab. Also es ist durchaus so, dass wir auch im Frühling schon einen UV-Index von 3 oder höher bekommen können.
Kannst du noch mal kurz sagen, wie die Range so ist?
Der UV-Index bewegt sich auf einer Skala quasi von 0 bis 11 plus, nach oben allerdings offen. Also es gibt durchaus auch Werte, die eben über 11, 12 liegen, aber das ist dann wie gesagt 11 plus, das ist dann eine sehr hohe Gefährdung. 0 wäre im Grunde keine oder sehr, sehr geringe Gefährdung. Und damit verbunden mit diesen Zahlen oder dieser Skala sind auch Empfehlungen für Schutzmaßnahmen. Das heißt, von 0, 1, 2 wäre im Grunde, ich muss jetzt mich nicht gesondert schützen. Ab einem UV-Index von 3 werden Schutzmaßnahmen empfohlen. Das heißt, eben Sonnencreme, lange Kleidung, Kopfbedeckung, so das Übliche. Und dann im Sommer haben wir durchaus auch schon höhere Levels. Das ist so dieser mittlere Bereich. Da ist das schon, wird es schon empfohlen, diese Schutzmaßnahmen auf jeden Fall auch umzusetzen. Und wie gesagt, jetzt im Frühjahr kann man durchaus schon einen UV-Index von 3 erreichen. Das heißt, da werden Schutzmaßnahmen entsprechend empfohlen. Und das ist halt genau das Problem eigentlich. Im Frühjahr sind die Temperaturen noch nicht so hoch. Deswegen ist man auch nach dem Winter froh über jeden Sonnenstrahl, ne, über also jedes Stück blauer Himmel, den man da sieht. Ich spreche aus Erfahrung, ich kann mich davon ja auch nicht frei machen. Deswegen. Und dann unterschätzt man die Gefährdung, die da aber schon vorliegt. Man denkt sich dann, ach ja, die Sonne ist ja noch nicht so stark, es ist ja auch noch nicht so warm und geht dann halt auch gerne raus, ohne irgendwie sich zu schützen oder sich entsprechend einzucremen oder Ähnliches. Und das ist im Grunde das Gefährliche daran. Also man unterschätzt diese Gefahr. setzt sich dieser dann völlig ungeschützt aus und dementsprechend ist dann auch die Schädigung umso größer. Und im Sommer muss man ja sagen, da würde man sowieso nicht um die Mittagszeit, je nachdem wie die Temperaturen sind, würde man sich sowieso nicht um die Mittagszeit unbedingt in die Sonne knallen und am Strand auch eher nicht ungeschützt. Also das mag sicherlich auch vorkommen, aber ich denke und hoffe, die meisten, die so exzessiv dann draußen sind, schützen sich auch entsprechend. Aber wie gesagt, das wäre aus meiner Sicht das, was am gefährlichsten ist. Mhm. Und da muss man auch sagen, das haben wir im Rahmen unserer Messungen eben auch sehen können, dass teilweise diese Kurve, also die tatsächliche Exposition, auch in die Frühjahrsmonate verschoben ist. Mhm. Das heißt, die Leute haben da höhere Belastungen aufgewiesen in den Monaten April, Mai als in den Sommermonaten selber. Und ich denke, das hat vielleicht auch etwas mit dieser Thematik zu tun, wobei man ja sagen muss, im privaten Bereich kann man das eben beeinflussen, da kann man sich aussuchen, wann man wie, wo, wann draußen ist. Das ist natürlich im beruflichen Bereich eher selten gegeben.
Ja, das stimmt. Und diesen UV-Index, den kann ja grundsätzlich erstmal jeder einsehen. Ne? Das ist ja nichts, was nur euch zur Verfügung steht, sondern das ist etwas, was man eigentlich auf den gängigsten Plattformen und auch Anbietern mit sich angucken kann. Ne? Wo bewegen wir uns da, oder?
Genau, also da gibt es viele Informationen zu, auch so für die Öffentlichkeit beim Bundesamt für Strahlenschutz zum Beispiel viele interessante Informationen dazu. Und das ist jetzt, wird jetzt auch hoffentlich immer mehr kommen, dass das auch in den Wettervorhersagen quasi mit beinhaltet ist. Also das ist nicht überall so, aber in manchen dieser Wetter-Apps gibt es diese zusätzlichen Informationen. Mhm. Und aus unserer Sicht wäre es natürlich begrüßenswert, den UV-Index als, sage ich jetzt mal, als Tool für die Awareness-Steigerung nutzen zu können, weil das einfach was relativ Einfaches ist. Das ist eine Skala, da weiß man direkt, wo ist man und wird sich dieser Gefahr eben bewusst.
Okay, ja, das stimmt. Aber da hast du recht, ne? In den Wettervorhersagen ist das noch gar nicht überall flächendeckend auch ein Thema, mit hinzuweisen. Das ist bei Windstärke anders.
Genau, und ich denke, das wäre halt auch schon ein Schritt in die Richtung, dass man dieses Thema auch in die Köpfe der Leute bringt. Ne? Dann hört man UV-Index und also es gibt auch Studien dazu, wie der UV-Index quasi in der Öffentlichkeit wahrgenommen wird. Mhm. Und das ist immer noch so, dass manche Leute kennen das. Es kennen nicht viele, aber die es kennen, wissen dann auch nur zum Bruchteil, was es tatsächlich damit auf sich hat. Mhm. Und das ist eigentlich schade, weil, wie gesagt, das ist ein recht einfaches Mittel, um diese Gefährdung und auch die direkt eine Handlungshilfe mitzugeben, ne? Eine Anleitung, was muss ich tun, wenn ich diesen und jenen Wert sehe. Und
Das stimmt. Ja, du hast gerade schon mal so ein bisschen über Schutzmaßnahmen gesprochen. Welche Möglichkeiten der Schutzmaßnahmen haben wir denn? Vielleicht wir fangen mal mit den einfachen an, die wir auch im Privaten nutzen können und gehen dann vielleicht auch nochmal perspektivisch, wenn du da auch noch ein bisschen was hast, Richtung beruflichen Schutzmaßnahmen zur Reduzierung der Strahlung.
Ja, wobei die sich gar nicht so viel unterscheiden. Also es ist im Grunde das, was man so im Privaten nutzen kann, das könnte man auch im beruflichen Bereich gut nutzen. Also wir haben im Arbeitsschutz dieses sogenannte Stopp-Prinzip. Ne? Das ist so eine Rangfolge von Maßnahmen, also technische, organisatorische, persönliche Maßnahmen. Und ich würde jetzt aber quasi unten anfangen, weil du sagtest, das, was man selber so nutzen kann, das, was einem am bekanntesten ist, glaube ich, sind eben so die persönlichen Schutzmaßnahmen, tatsächlich lange Kleidung, Kopfbedeckung, Augenschutz, also Sonnenbrille, beziehungsweise Sonnenbrille mit UV-Schutz. Und Sonnencreme für alle Stellen, die eben noch unbedeckt sind, also Gesicht, Ich denke jetzt hier auch ans Dekolleté, Nacken, je nachdem, was man für eine Kopfbedeckung hat. Wie gesagt, alles, was Ohren, ganz wichtiger Punkt auch. Alles, was da so noch frei sichtbar ist, das wäre das, was.
Füße.
Genau, Füße. Also, das ist ein Punkt, der tatsächlich. Ja, das ist halt diese, oder wie gesagt, Füße, Ohren, dann, wenn man keine Kopfbedeckung hat. Also, ich hatte auch schon mal am Scheitel einen Sonnenbrand. Das ist auch ganz wunderbar. Sind halt die Stellen, die man sich, gut, da könnte man sagen, nimmt man einfach einen Hut, dann hätte man dieses Problem nicht mehr. Ja, das wären im Grunde so die Sachen, die man, die jetzt so für den persönlichen Gebrauch am einfachsten sind. Dann hätte man noch in Bezug auf die organisatorischen Maßnahmen, das wäre im Privaten in erster Linie, dass man sich nicht in der Mittagssonne aufhält. Ne? Da sagt man ja, dass so zwischen 11 und 15 Uhr ungefähr die Bestrahlung am höchsten ist, so in den Sommermonaten, aber im allgemeinen Tagesverlauf. Und ja, dass man zu diesen Zeiten eben den Aufenthalt im Freien meidet. Das ist durchaus auch für den beruflichen Bereich umsetzbar. Wie gesagt, auch nicht in allen Branchen, auch nicht für jede Tätigkeit. Aber das ist natürlich halt auch eine Empfehlung, ne? Dass man versucht, den Tagesablauf und den Ablauf der Aufgaben so aufzuteilen, dass man eben nicht in der Mittagssonne, in der prallen Sonne draußen ungeschützt irgendwelche Sachen machen muss, sondern dann vielleicht eher das am Vormittag macht, dann die Mittagspause zu diesen Zeiten, ne, in die Mittagszeit legt, in irgendwelchen beschatteten Bereichen. Also das heißt, da wären wir dann auch schon bei den technischen Maßnahmen, das wären halt Beschattungen installieren, ne? Also Zelte oder irgendwie solche kleinen Dächer halt, wo sich die Beschäftigten oder auch, wenn wir jetzt nochmal an Kindergärten denken, da sieht man ja auf Spielplätzen jetzt auch immer wieder, dass es da solche Sonnenschutzinstallationen gibt.
Ja, das stimmt. So, da ist das, glaube ich, alles, was so stationär ist, lässt sich dann ja auch irgendwie mit einrichten. Ne? Das sieht dann oft natürlich auf dem Bau, Dachdecker, alles, was so Baugewerbe ist, natürlich auch nochmal ein bisschen herausfordernder aus. Ne?
Ja, definitiv. Also was es da dann gibt, sind es ja so Pavillons, die sich auch relativ einfach aufstellen lassen und relativ schnell auf- und abbauen lassen, das muss man ja auch sagen. Aber klar, man muss halt immer gucken, welche Möglichkeiten hat man, und nochmal in Bezug jetzt auf die Organisation des Tagesablaufes. Es ist halt eben einfach so, wenn du jetzt sagst, im Baubereich, dass manche Gewerke einfach in einer gewissen Reihenfolge stattfinden müssen, und dann kann man es eben nicht verhindern. Aber ich denke, wenn man weiß, man kann das nicht verhindern, dann muss man eben an einer anderen Stelle nachbessern und dann sagen, wenn ihr schon zur Mittagszeit in der Sonne draußen sein müsst, dann zumindest gut geschützt mit langer Kleidung, Kopfbedeckung, Sonnencreme, Sonnenbrille. Wie gesagt, also das ist, diese Möglichkeit gibt es ja auch. Also dass wir keine 100% super optimale Lösung finden immer, ist glaube ich keine Frage. Aber ich denke, da muss man sich schon versuchen, irgendwie ranzutasten und das Möglichste dahingehend zu machen.
Ja, das stimmt. Was würdest du sagen, warum ist das auch heute irgendwie noch teilweise schwierig, da die Sensibilität für Schutzmaßnahmen herzustellen? Also wie viele sieht man tatsächlich dann oft auch noch ohne Kopfbedeckung, ohne langarmige Kleidung auf Baustellen, aber natürlich auch im Privaten? Wo siehst du da so die Herausforderung, dass da einfach mehr Akzeptanz für Schutzmaßnahmen gegenüber UV-Strahlung auch stattfindet?
Ja, also um das kurz aufzugreifen, ich sehe das total oft. Ich habe ja mittlerweile auch noch mehr einen Blick dafür und deswegen fällt mir sowas dann immer auf und mich juckt es dann schon in den Fingern, die Leute irgendwie anzusprechen. die größte Herausforderung, ich denke, da muss man bei sich selber anfangen. Ne? Also man muss sich ehrlich die Frage beantworten, wie nutzt man das selber für sich und wie streng ist man selber für sich, das im privaten Bereich umzusetzen? Und dann wird einem, denke ich mal, klar, dass es eben dass man im beruflichen Bereich auch nur so gut sein kann, wie man es im Privaten dann auch irgendwie ist, was jetzt den Sonnenschutz angeht. Und ich denke, das Problem dahinter ist in erster Linie, das sagte ich ja schon im Zusammenhang mit dem UV-Index, die Leute sind sich der Gefährdung zum Teil nicht bewusst. Sie wissen nicht so wirklich, was damit anzufangen oder haben es vielleicht mal gehört, aber denken, ach ja, das betrifft mich sowieso nicht. Und haben im Grunde kein Maß dafür, wie hoch ist diese Gefährdung überhaupt? Und wie gesagt, da wäre der UV-Index aus meiner Sicht eine ganz gute Möglichkeit, dieses Thema mal zu beleuchten und irgendwie Zahlenwerte dazu zu geben, dass man wirklich sagen kann, ja, ich bin jetzt gefährdet oder eben nicht. Und in Bezug auf die Maßnahmen, also technische, organisatorische Maßnahmen sind noch nicht mal so das Problem, denke ich. Das sind eher so die persönlichen Schutzmaßnahmen eine Herausforderung. Also lange Kleidung im Sommer, da hört man dann häufig, oh nee, das ist mir zu warm und ne, das ist halt einfach unbequem und das ist, ja, ist für die Leute nicht wirklich eine Alternative, obwohl ich jetzt mal behaupten würde, dass viele das auch gar nicht wirklich ausprobiert haben. Also es gibt ja mittlerweile in für Schutzkleidung, UV-Schutzkleidung, das sind ja auch viele Funktionstextilien. Und die sind schon so, dass es vom Material angenehm ist. Das ist jetzt kein dicker Baumwollstoff oder sowas, der sehr schwer ist, sondern das sind auch atmungsaktive Textilien. Deswegen denke ich schon, dass ich da vielleicht in Zukunft die Akzeptanz auch etwas erhöhen wird. Aber wie gesagt, da haben wir noch ganz schön Arbeit vor uns, diese Vorurteile halt abzubauen, was das angeht.
Jetzt hast du eben mal Australien in den Podcast eingeschmissen. Also gibt es Länder, die sind da einfach schon viel, viel weiter als wir und machen da auch viel mehr, was sich dann hinten heraus auch ein Stück weit so im Indiz als erfolgreich zeigt? Also haben wir
Ja. Wie gesagt, also Australien, die sind quasi seit den 1980er Jahren schon im Bereich Hautkrebsprävention sehr, sehr aktiv. Okay. Und der Hintergrund ist halt, dass in Australien ist einfach die UV-Belastung sehr, sehr hoch. Das hat halt was damit zu tun, dass die dann ja geografisch, also aufgrund der geografischen Lage, sage ich jetzt mal, also Nähe zum Äquator, aber auch hat man ja immer wieder gehört, dass auch die Ozonschicht da entsprechend in Teilen dünner ist, dementsprechend auch die UV-Strahlung in diesen Bereichen erhöht ist. Und ich habe jetzt letztens noch schöne UV-Indexkarten für Sommer oder für die einzelnen Jahreszeiten für Australien gesehen. Und da muss man sagen, also in der UV-Index-Skala ist dieser Bereich der sehr oder extrem hohen UV-Belastung, der ist so lila eingefärbt. Und in den Sommermonaten ist quasi fast ganz Australien komplett lila. Also in Deutschland bewegen wir uns eher so im mittleren Bereich. In Australien ist das schon sehr, ist die Belastung sehr hoch. Und da hatte ich auch noch gelesen, dass zwei Drittel der Bevölkerung in Australien wird mindestens einmal im Leben an Hautkrebs erkranken. Das sind so die Schätzungen und das finde ich auch schon eine Menge. Und wie gesagt, dementsprechend ist man dieses Thema da sehr stark angegangen und ja, das macht sich mittlerweile auch schon bemerkbar in Verhaltensänderungen und dementsprechend auch Rückgang der Hautkrebszahlen. Zum Glück, muss man sagen. Ja, aber wie gesagt, das ist, wenn man sich anguckt, wie lange da die Laufzeit ist.
Ja. Das ist ein Marathon, ne? Kein Sprint.
Ja, definitiv.
Ja, das stimmt. Ja. Ja, super, ja, spannend. Vielen, vielen Dank. Vielen, vielen Dank für auch nochmal die Hintergrundinformationen, auch fürs Aufklären. Ne? Ich finde das ganz, ganz wichtig und mir ist es auch gerade für meine Kinder liegt mir das immer am Herzen, dass wir da einfach ein bisschen besser werden als vielleicht noch in den letzten Jahrzehnten. Und deshalb Dankeschön, danke, dass du da warst und weiterhin natürlich viel Erfolg mit den unterschiedlichsten Forschungsprojekten in diese Richtung.
Vielen Dank.
Vielen Dank, dass du heute wieder dabei warst. Wenn dir gefallen hat, was du heute gehört hast, dann war das nur die Kostprobe. Willst du wissen, ob du für eine Zusammenarbeit geeignet bist, dann gehe jetzt auf www.wandelwerker.com/termin und buche dir einen Termin. In diesem 45-minütigen Beratungsgespräch wird eine Strategie für dich erstellt. Du erfährst, in welchen Schritten du an der Einstellung der Menschen im Unternehmen arbeitest, sichere Gewohnheiten schaffst und somit die Arbeitsunfälle nachhaltig reduzierst. Vergiss eine Sache bitte nicht. Wenn seit Jahren die Unfallzahlen bei dir stagnieren, dann verbessert sich der Zustand nicht von alleine. Du brauchst einen Berater, der dir zeigt, welche Schritte du befolgen sollst und welche lieber nicht. Wir haben Geschäftsführern, Sicherheitsingenieuren und Fachkräften für Arbeitssicherheit in Deutschland, Österreich und der Schweiz dabei geholfen, die Sicherheitskultur in deren Unternehmen und bei deren Kunden zu verbessern. Als Kooperationspartner des Verbandes für Sicherheit, Gesundheit und Umweltschutz bei der Arbeit liegt es uns am Herzen, dir das notwendige Handwerkszeug auf dem Weg zur Vision Zero zu zeigen und bei der Umsetzung zu unterstützen. Wenn du wissen willst, ob du für eine Zusammenarbeit geeignet bist, dann sichere dir jetzt unter www.wandelwerker.com/termin deinen persönlichen Termin.